Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, haben wir noch eine kurze Info für euch. Eveline und ich kennen uns ja durch die Arbeit beim Feuerwerk e.V., einem gemeinnützigen Münchner Verein im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Und durch dessen Förderverein haben wir jetzt die Möglichkeit, Spenden für unseren Podcast zu sammeln.
Ja, ein kleiner Teil der Stunden, die wir in das Projekt stecken, wird inzwischen von unserem Arbeitgeber bezahlt. Den Großteil der Zeit, den wir zum Recherchieren, Themen finden, Interviews organisieren und so weiter brauchen, der passiert immer noch ehrenamtlich. Und deshalb würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Auf dreijahrewach.de könnt ihr das mit wenigen Klicks tun. Und wir freuen uns tatsächlich über jeden Betrag. Vielen lieben Dank euch.
Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Im Studio für euch heute sind
Julia
und Eveline. Und wir haben einen sehr schönen Gast heute bei uns. Ich freue mich sehr.
Sehr genau. Schön gesagt.
Er ist 35 Jahre alt, er ist gelernter Journalist, er ist Papa einer 7 Monate alten Tochter, wahrscheinlich schon fast 8 Monate. Er ist sein ganzes Leben lang schon Musiker, in vielen Bands immer unterwegs gewesen und seit 2017 Frontmann von Kadett Kater. Herzlich willkommen, Nick.
Hallo, servus, grüß euch.
Hi, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Gerne, nach langer Zeit mal wieder hier bei Radio Feuerwerk.
Ja, war früher öfter hier, war jetzt lange nicht hier.
Schön, also, dass du wieder da bist.
Ja, und auch zu so einem schönen Thema einfach.
Ja, früher hättest du uns wahrscheinlich einfach nur so zum Bandleben erzählt und heute bist du als Papa ja auch hier.
Genau, heute erzählen wir vom Papa sein im Bandleben.
Genau, wir haben bei 3 Jahre wach ja schon ganz oft über das Thema Vereinbarkeit gesprochen, also Working Moms etc. pp. Wie ist denn das in deinem besonderen Fall? Also wie verbindet man denn Familie zu Hause mit einem Leben auf Tour sozusagen?
Ich glaube, der erste Schritt ist, du solltest einen Partner oder eine Partnerin haben, die versteht, was du da machst. Also ich vergleiche das immer, wir machen ja, wir machen die Musik nebenberuflich, beziehungsweise so 50-50, haben alle noch mehr oder weniger anspruchsvolle Zweit- und Drittjobs, aber der Fokus liegt ganz klar auf der Band. Und ich vergleiche das immer mit jemandem, der höherklassig Sport betreibt, zum Beispiel Fußball spielt. Also wenn jemand in der Landesliga Fußball spielt, dann ist er mindestens 3 Tage die Woche, eher 4 Tage die Woche, ist er beschäftigt, inklusive den kompletten Sonntag, ja, weil er da Spiel hat und etc. Wenn du in einer Band spielst, kommt das alles eher gehäuft. Also du bist teilweise 3-4 Monate zu Hause, dann bist du 3 Wochen weg. Dann bist du wieder 3 Monate zu Hause. Dann kommt die Festivalsaison, dann bist du ein paar Samstage, ein paar Sonntage irgendwie am Wochenende weg und dann aber wieder da. Und am Ende wirst du oft gefragt, hey, du spielst in einer Band, wie machst denn du das mit Familie und irgendwie anderer Job und hast ja noch irgendwie, willst ja noch was anderes machen vielleicht. Und ich wundere mich immer über diese Frage, weil ich habe noch nie jemanden, einen Landesliga-Fußballspieler fragen hören, hey, wie machst denn du das mit deiner Freizeit oder hat deine Frau und deine 3 Kinder eigentlich da jetzt nichts dagegen, dass du... Nee, da wird es nicht gefragt, sondern es wird immer bei Musikern so vorausgesetzt. Ja? Der ist ja nie da. Das stimmt nicht. Wenn du das aufrechnest, bin ich wahrscheinlich genauso oft oder nicht oft da, wie wenn ich gut Fußball spielen würde, was ich nicht tue.
Wir hatten ja auch schon mal die Lisa da, deren Mann ist Pilot. Das ist ja eigentlich ähnlich. Also der ist entweder da oder halt nicht da.
Ja, und wobei das immer, glaube ich, noch so eine unausgesprochene zusätzliche Legitimierung hat, weil es eben der Job ist und er ja nichts dafür kann. Mhm. Er muss halt fliegen, das ist sein Job. Wenn du das jetzt nicht Vollzeit machst, wie wir mit der Band, dann wird es auch immer so, also es gibt Leute, die dann sagen, hey, er geht irgendwie seinem Spaß nach, während die Frau zu Hause irgendwie das Baby bespaßt oder sowas. Und so ist es sicher mal, aber du gibst es auch zurück, wenn du dann da bist. Also mir ist es schon auch sehr wichtig, dass ich auch Zeit habe mit dem Baby und nicht dann zu Hause irgendwie auf der Couch sitze und weiter alles so läuft wie immer und ich einfach nur dabei bin.
Mhm. Nehmen wir nochmal an, du wärst jetzt, würdet das nicht mehr 50% machen, sondern zu 100%. Also ich war zum Beispiel mal auf einem Konzert und ich fand das total nett, weil der Schlagzeuger hatte dann irgendwie so ein iPad aufgebaut hinter sich und hat dann erzählt, dass sein Sohn gerade halt live von zu Hause aus zuguckt, sozusagen. Ja. Wärst du sozusagen jemand, der seine Familie mitnehmen würde, glaubst du, auf Tour, so im Nightliner? Oder wärst du eher jemand, der auch so dann sie, ja, via Stream mitnimmt oder?
Also grundsätzlich würde ich sie gerne mitnehmen, wenn das möglich ist. Da muss ich kurz dazu erzählen, dass ich vor zweieinhalb Jahren eigentlich fast aufgehört hätte mit dem Musikmachen, weil dieses ganze Bandsein und das Musikbusiness und der Druck, der da auch dahinter steht, wenn du das ein bisschen professioneller machst und die Erwartungen, die es da gibt, die können einen auch zerfetzen. Und einer der Gründe, warum ich es wieder mache, ist, dass ich mir dachte, ich will, dass die Kleine mich irgendwann mal nochmal spielen sieht. Also, dass es nicht irgendwie so ein, ja, der Papa war früher, als er noch jung war, so, und dann, da hat er super heftig gerockt oder keine Ahnung, wie man dann, ja, das war eine der Motivationen. Also, als ich erfahren habe, dass meine Frau schwanger ist, dann war echt sehr bald der Gedanke, okay, dann müssen wir es schon auf jeden Fall so lang machen, bis die Kleine mal wenigstens auf einem Open Air mit so Mickey-Maus-Kopfhörern, weil es zu laut ist, irgendwie bei der Mama auf dem Arm sitzt und sich denkt, was macht er denn jetzt da oben? Ja, also, ja, ist für mich, ich würde das gerne verbinden, aber muss mal gucken, ob es geht. Wir touren ja doch sehr punkrockig im Van und ob da jetzt Platz für und ob das auch Spaß macht, weiß ich jetzt nicht.
Aber voll schön, dass das so dein Wunsch war, weil das heißt ja irgendwie, ja, dass es so ein großer Teil deiner Identität ist und dass du so stolz darauf bist und so ein, ja, ihr den halt zeigen möchtest, das ist echt sehr rührend.
Weißt du, ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, über Leute, die jetzt vor mir Eltern wurden, bei denen quasi ab dem Moment der Schwangerschaft oder allerspätestens ab dem Moment der Geburt das, was sie vorher ausgemacht hat, weg war. Also blödes Beispiel, Leute, die aus Bands aussteigen, weil die Frau schwanger ist oder so. Da habe ich mir wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht, weil ich mir dachte, warum tun die das? Also uns ist es ganz wichtig, dass du nicht aufhörst, als Person zu existieren und dass das Kind in eine Familie reinkommt, wo die Eltern auch was darstellen sollten. Wer ist denn dein Vater und deine Mutter? Was macht die aus? Und wenn ich jetzt keine Musik mehr machen würde, dann wäre es halt einfach, ja, früher war der mal irgendwie irgendwas, ja. Und jetzt sitzt er die ganze Zeit zu Hause und guckt mir beim Aufwachsen zu. Was schön ist, aber du musst auch irgendwie, also wo soll eine Ambition für ein Kind herkommen, irgendwas zu lernen, wenn dein Dad oder deine Mom einfach nichts machen? Das
absolut.
Habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, fand ich auch oft sehr traurig, dass die Leute dann aufhören, irgendwas zu machen, jahrelang weg sind vom Fenster und wenn dann das Kind 6 oder 7 ist, in die Schule geht, dann fällt ihm ein, dass er, weiß ich nicht, eine Gitarre im Keller hat und davor hat er aber gar nicht gespielt, also auch nicht für sich, sondern er hat einfach aufgehört und naja, also für mich wäre es nichts, sag ich mal.
Das ist ja auch ein Bedürfnis im Endeffekt von dir, das zu machen. So. Also bei uns war es ja zum Beispiel ähnlich. Also mein Mann, der ist dann auch weiterhin zur Probe immer gegangen irgendwie und macht das bis heute. Und also unsere Kinder sind große Fans, ja, seine größten wahrscheinlich so. Ja, also
Noel die Band. Gallagher sagt immer, es ist eine Regel in seinem Haus, dass man seine Band gut findet. Sonst muss man leider ins Heim, sagt immer
scherzhaft. Ja, genau. Und das ist ja eben für denjenigen voll wichtig. Also ich meine, für ihn ist es natürlich auch eine Auszeit aus dem Familienalltag einfach mal, Kopf frei kriegen, andere Sachen und so, klar. Aber halt eben auch, weil es ihm halt so wichtig ist, war das also immer klar, dass er es weitermachen muss, einfach so. Also
es spricht ja nichts dagegen, das zeitlich anzupassen. Also wir haben in der Hochzeit von Kadett Carter, da haben wir 3-4 Mal die Woche geprobt am Anfang, weil es halt einfach, wir wollten eine gute Band sein und eine Live-Band und eine Band, die es ernst meint. Ja. Aber wenn jetzt da aktuell mal 3 Wochen keine Bandprobe stattfindet und in Corona-Zeiten ist länger als 3 Wochen nichts zusammengegangen, dann ist das auch nicht schlimm. Ja, also, aber halt komplett aufhören und irgendwie sein Ich dazu einfach abzustellen oder einfach auf den Stoppknopf zu drücken und sagen, okay, jetzt bin ich Dad oder Mom. Das ist, ja, weiß ich nicht. Also ob das auf Dauer gut geht, wage ich zu bezweifeln. Es geht ein paar Jahre, aber Also meine Auffassung. Lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Nee, aber es hat ja auch was mit erstens Vorbildfunktion zu tun. Also wie gut sorge ich auch für mich und für meine Bedürfnisse und für das, was mir wichtig ist. Und wie du sagst, also das finde ich einen total schönen Gedanken, wenn der Vater oder die Mutter für nichts mehr steht, außer für Mutter sein oder Vater sein, ist trotzdem bestimmt eine tolle Mama oder ein toller Papa, aber halt irgendwie, ja, es fehlt halt was von der Identität.
Ja, da rede ich mich halt jetzt irgendwie so altbacken oder so, aber ich kann mich halt an mein Vater ist gestorben, da war ich 27, aber die schönsten Erinnerungen, die ich habe, sind an seine Band. Mein Vater war ein sehr durchschnittlicher Schlagzeuger in einer sehr durchschnittlichen Band, die irgendwie, die haben halt so Rolling Stones und so 60s und 70s Oldies, 3 Gigs im Jahr, einmal in der Woche in Mammendorf bei Fürstenfeldbruck irgendwie geprobt und alles total low-key. Aber ich kann mich halt erinnern, dass ich da auch mal, wie die Julia schon gesagt hat, irgendwie du bist dann mal auf dem Gig irgendwie mit 5 oder 4 oder so und es beamt dich weg und ab da wollte ich Schlagzeug lernen. Mhm. Unbedingt, ja, und wollte Musik machen. Und ich frage mich ganz oft, wenn wir heute tolle Sachen mit der Band erreichen irgendwie, wir waren jetzt auf Platz 17 in den deutschen iTunes-Charts mit dem neuen Album. Völlig unexpected. Keiner wirklich, also wusste niemand, wie das geht. Und mein erster Gedanke war, das hätte ihm gefallen.
So. Ach, voll schön.
Und, aber weird, ja. Aber ich mache Musik, weil mein Vater Musik gemacht hat. Das heißt, er war jemand, er hat irgendwas dargestellt. Wenn der Fußball gespielt hätte oder Theater oder weiß nicht, Radio gemacht hätte oder irgendwas, dann wäre es vielleicht das geworden.
Mhm.
Also du hast eine Vorbildfunktion, wie du gesagt hast, oder zumindest so ein, du gibst so einen Kompass vor, ob sich das Kind dann dran hält und ob das am Ende das dann ist oder nicht oder das der größte Albtraum ist, muss man dann sehen.
Ja,
bei mir war es eine Inspiration.
Aber es ist ja auch voll viel übers Vorleben, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kindern sage, ich gehe heute Abend hierher, weil mir das total wichtig ist, ich freue mich, Eveline zu sehen, das ist unser Podcast-Baby, was wir machen, so, ja, dann das lebe ich den Kindern ja auch vor, dass ich da Dinge tue, die mir total wichtig sind oder dass man gerne auch ins Büro geht oder so, weißt du, oder nicht nur, weil man es jetzt muss oder weil man das Geld braucht, sondern weil einem das halt auch Spaß macht, so was man tut, ja, und
setzt natürlich voraus, dass du einen Job hast, der dir wirklich Spaß
absolut,
macht.
Absolut, absolut. Das wünscht man jedem.
Oder sehr gut Schauspielern kann.
Ja, ich denke mir halt, in dem Job, in, so wie ihn du machst, irgendwie kreativ und alles, so, oder so wie ihn ich mache, ja, das ist, da kannst du mehr Spaß dran haben. Ich bezweifle, dass halt ein Job, wo du tagtäglich, ohne das zu dissen, an einer Supermarktkasse sitzen musst, ja, dann machst du das nicht ganz selten wegen der großen Leidenschaft, sondern die Leute machen das, weil es ihr Job ist. Das meine ich gar nicht böse. Und wenn es da Leute gibt, die das toll finden und die da sagen, das ist mein absoluter Traum, alles cool. Aber ich behaupte einfach mal ganz ketzerisch, dass die Mehrheit das nicht so macht.
Also ich habe ja, also ich muss mich jetzt noch kurz einlenken, als ich 16 war, es war mein erster Job beim Tengelmann an der Kasse damals gearbeitet und ich habe das geliebt.
Ich habe es auch geliebt mit 16. Ich habe heute noch eine Epiphone-Gitarre, die ich mir von meinem ersten Geld an der Supermarktkasse von Netto gekauft habe. Aber sobald ich die Asche zusammen hatte, habe ich gekündigt.
Ja. Sag mal, glaubst du, es ist ein Unterschied, ob man als Musiker, wenn man als Musiker oder Musikerin Eltern wird, ob man ein Mann oder eine Frau ist? Also Stichwort, wenn man darüber spricht, dass es wie du schon gesagt hast, ein künstlerischer Beruf ist mit weniger Sicherheit als eine Festanstellung und so weiter, dass sich Frauen da schwerer tun, auszusteigen, wieder einzusteigen, das mit dem Baby zu verbinden?
Ich befürchte leider ja. Also es sollte nicht so sein. Es gibt eine kalifornische Punkband namens The Bomb Pops, Fat Records, super punkige Geschichte. Zwei Jungs an der Rhythmusgruppe und zwei Mädels vorne und die Hauptsängerin hat 2 Kinder. Und die geht da ganz offen damit um. Und die sagt, naja, also in dem Moment, wo ich halt schwanger war, war für alle anderen, also sie hat sich schlecht gefühlt, weil die anderen jetzt on hold sind für zumindest, sag ich mal, 18 Monate oder 16 Monate, wo jetzt nichts geht. Erst ist sie schwanger, das heißt, sie sollte nicht reisen, sie sollte, weiß Gott, nicht in einem Van unfallträchtig auf irgendeiner Autobahn rumfahren, am anderen Ende der Welt. Und ich, also wenn halt meine Frau schwanger wird, dann können wir trotzdem auf Tour gehen. Mhm. Wir waren, meine Frau war im vierten Monat schwanger, waren wir 3 Wochen mit Dave House in Europa unterwegs. Also klar, ganz andere Situation. Leider, muss man sagen. Ja. Ich wünschte, es wäre anders, aber es, glaube ich, auch die Welt ist nicht, also da müsste sich halt in der generellen Organisation was ändern. Aber es wird immer so, es gibt immer noch dieses Stereotyp, dass die Frau dann beim Kind zu Hause bleibt.
Mhm. Absolut.
Und dann wird quasi auch, okay, die kriegt jetzt das Baby und dann ist 3 Monate Babytime und dann würde ein Mann wieder auf Tour gehen. Und dann heißt, ja, kannst du das jetzt schon? Ja, geht das denn schon? Was auch immer unausgesprochen den Vater in Misskredit kriegt, bringt so, der bringt es nicht hin, der kann es nicht. Ja?
Ja.
Da muss ich ran, so, oder da muss die Frau hin. Und das halte ich halt für, ein, also für schwer debattierbar. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten, gab es Momente, da musste die Mama her, das habe ich habe es echt versucht, aber da gab es Momente, da musste die Mama her und jetzt gibt es aber seit neuestem Momente, da muss dann ich unbedingt her. Also da bin dann ich jetzt hier der neue Magier, der Ruhe ins Gebälk bringt.
Und wie fühlt sich das an?
Das ist ein brutaler Triumph. Also ist, wenn du vorher echt auf die Schnauze kriegst und immer wieder so, sie schreit jetzt 2 Stunden, nimm sie du und innerhalb von 10 Minuten ist Ende Gelände und du denkst, ich habe doch auch nur geschüttelt und irgendwie gesungen und manche Leute zahlen sogar dafür, um mich singen zu hören. Ja. Und dann kommt meine Frau und nimmt das Baby und irgendwie nach 10 Minuten ist Ende, dann fühlt man sich mal schnell sehr wertlos. Am Anfang hatte ich da echt Schwierigkeiten damit. Bin fürchterlich aggressiv geworden, wenn ich ihr nicht helfen konnte.
Mhm.
Also kleine schreit und dann ist ja alles neu und frisch und man wurschtelt sich jetzt da so durch und meine Frau versucht dann das und das zu machen. Ich stehe dahinter und denke mir, ich bin grundaggressiv, nicht auf das Baby oder auf sie, auf die Situation. Warum ist es jetzt hier so bescheuert? Ja? Warum kriegen wir es jetzt nicht hin? Da musste ich echt durch. Die ersten paar Wochen war es echt schwer.
Bist du schon dran gewachsen sozusagen?
Ja, du musst dich ja irgendwann locker machen.
Ja.
Weil auch ich bin der festen Überzeugung, dass auch ein Baby merkt, wenn man verkrampft jetzt unbedingt will, dass sie jetzt was macht. Und wenn man sie aber eher locker so, hey, so auf die Idee kommt, dann ist es normalerweise erfolgsversprechender in meiner Erfahrung.
Aber es ist auch leichter gesagt als getan. Also ich erinnere mich auch, dass ich echt die ersten Wochen mit der Kleinen, wenn nicht sogar Monate, ich konnte nichts langsam machen. Also ich konnte nicht mehr langsam essen, ich konnte nicht mehr langsam irgendwo hingehen.
Ja.
Selbst wenn die da völlig friedlich und die hat sich wirklich extrem gut ablegen lassen und hat gepennt. Aber sie könnte ja gleich schreien. Und dann könnte ich ja nicht wissen, was ich tun muss. Und dann könnte sie ja, wie andere Babys, was man so hört, 6 Stunden am Stück schreien. Deswegen lieber mal ganz schnell. Also das war wirklich so, ich hatte echt irgendwann das Gefühl, ich kriege jetzt ein Magengeschwür oder einen Herzinfarkt, wenn ich das nicht irgendwie klar kriege.
Da habe ich sogar eine Frage an euch. Ist es denn bei euch auch so gewesen, dass gefühlt euch die Leute immer nur Horrorgeschichten erzählt haben? Also ja, dann, und ich, aber also stundenlang, also nächtelang geschrien. Mhm. Und du gehst, also quasi, niemand kam zu uns und hat gesagt, also meine Tochter war mega easy. Jetzt kommen sie alle ums Eck und sagen, okay, bei uns war es auch nicht so schlimm. Aber in der Zeit bis zur Geburt, da war es immer so, ja, boah, da müsst, boah, das wird echt, das wird so hart. Ja, und
danke.
Genau, und es ist, wo ist die Motivation, Mann? Also, einfach zu sagen, hey, krieg ich schon hin und haben ganz andere, meine Eltern haben immer, oder auch die Eltern von meiner Freundin haben gesagt, hey, das haben ganz andere schon hingebracht. Also das kriegt ihr dann schon auch irgendwie hin. Aber es gab so gerade von Freunden oder von Bekannten immer, ja, das war so hart und ich möchte die Zeit auf keinen Fall zurück, das war so anstrengend. Man geht natürlich mit einer gehörigen Portion Schiss in die ganze
Das Stamme natürlich, rein. Ja klar.
Und das ist was mir aufgefallen ist, und frage ich eigentlich alle Eltern, die ich so treffe, ob man sich erinnern kann an Horrorgeschichten, die einem irgendeiner erzählt hat und man sich gefragt hat, warum erzählst du mir das jetzt?
Also ich kann mich nur an meine eigene Horrorgeschichte erinnern. Also bei uns war das dann immer so, wenn unsere Kinder dann irgendwie gebrüllt haben. Also meine Mama hat auch immer erzählt, dass ich auch die ersten 6 Monate eigentlich durchgebrüllt habe. So. Ja. Und dann war halt so, naja, das ist ja klar, woher sie es jetzt haben. So.
Karma.
Ja, genau. Das legt sich dann schon. Ja, so. Aber ja,
ansonsten. Ich habe auch gerade überlegt, aber bei mir war es tatsächlich teils, teils. Also würde ich jetzt echt nicht unbedingt sagen, dass es in die Richtung extremer war. Ich glaube halt, ich habe mich gestern mit einer Freundin über Geburten unterhalten. Da finde ich es noch viel, 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 viel unverständlicher, wie man einer schwangeren Frau irgendwie sagen kann.
Ja.
Dich wird's zerreißen.
Ja, ja, ja. Nein, so ist es.
Nicht
genau,
geboren worden
genau so
zu sein.
Ist es. Ja.
Das, also, das finde ich, also, sowas von daneben, dass ich, glaube ich, den Raum verlassen würde. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau, also und da, weil ich sie gefragt habe, wie war es denn jetzt beim zweiten, habe ich noch gar nicht erzählt. Sie sagt, was? Ach, und dann hatte sie gleich Tränen in den Augen und gesagt, das erzählt man ja so gerne.
Ja.
Und ich glaube, gerade alles, was einem so ein bisschen so traumamäßig vorkommt oder was wirklich hart war und was man dann aber geschafft hat, das ist, erzählt man dann auch einfach total gerne. Und dann, also weißt du, auch wie so ein bisschen wie alte Leute, die einfach ständig erzählen, oh, und jetzt zwickt's hier und jetzt habe ich schon wieder Knie-OP und so, dass man halt irgendwie das daran teilhaben lassen will, das erzählen will, das dadurch auch ein bisschen verarbeitet und gar nicht unbedingt vielleicht so drüber nachdenken, wie das für den anderen ist, sondern da ist man selber eher so im Fokus.
Es gibt so ein paar Entwicklungen, die mir einfach in den letzten Jahren aufgefallen sind. Wenn du lange mit einer Frau zusammen bist, dann gibt's immer irgendjemand, der sagt, wann gibt's denn jetzt einmal Kinder? Ja?
Ja.
Wo ich mir jedes Mal denke, bei uns war das jetzt nicht so schlimm, aber du kannst das auch mal zu einem Pärchen sagen, die seit 2 Jahren verzweifelt versuchen, wo das echt wie eine Wolke über dieser Beziehung hängt, dass das jetzt nicht funktioniert um die Burg und die machen schon alles. Und dann mit so einem kleinen Satz bringst du das mit rein und dann, wie du richtig sagst, bei der Geburt immer so, ja, das wird bitter. Ja? Und immer so, du gehst auch nicht zu jemandem mit einer Meniskus-OP und sagst, ey, das tut scheiße wie die nächsten 6 Monate.
Ja.
Let's face it. Mhm. Das macht man doch nicht. Also finde ich, wird mir nie einfallen.
Nee, Empowerment ist da so das Stichwort, oder?
Ja.
Also ich meine, eben Motivation, ihr schafft es schon.
Und
keine
wenn
Ahnung.
Mir das zuwider ist, dann sag einfach nichts.
Ja,
das ist manchmal auch Schweigen, ist manchmal auch sehr clever in solchen Fällen. Aber interessanter Punkt mit der, dass sie das verarbeiten wollen und da quasi. Weil das kommt echt auch von Müttern. In erster Linie erfahre ich das von Müttern. Dass die halt dann, nein, und das war bei uns so schlimm. Und
ich glaube, dass tatsächlich auch oft Mütter, gerade wegen dieses sehr klassischen Modells, was wir gerade besprochen haben, was halt einfach leider in vielen, was heißt leider, für manche ist es auch okay, aber was in vielen Familien einfach noch so gelebt wird. Mhm. Oder gerade, wenn du stillst als Frau, dann ist dieses erste Jahr oder sagen wir mal die ersten 6-7 Monate, können auch wahnsinnig einsam sein, weil es kann halt sein, du machst Nächte durch, die einfach der absolute Albtraum sind und der Mann kriegt das vielleicht im Zweifel gar nicht mit, weil du ja die Einzige bist, die stillen kann, er kann eh nicht helfen. Mein Mann schläft manchmal durch Pseudokrupp-Nächte, die liegt neben dem.
Das ist aber auch ein Schlaf der Gerechten. Dann,
absolut. Ich gönn's ihm natürlich, hat zwar schon einige Male fast zur Scheidung geführt, aber ich gönn's ihm natürlich von Herzen.
Ja.
Aber weißt du, was ich meine? Und dann ist, glaube ich, so, wenn du dich dann so einsam fühlst mit dem, was du erlebt hast, denkt man vielleicht nicht so drüber nach, was das mit dem anderen macht.
Also ich habe einen sehr leichten Schlaf und bin deswegen vom ersten Tag an immer dabei. Und ich wollte wirklich helfen. Ich wollte nicht dem klassischen, ja, die macht es schon irgendwie Klischee entsprechen. Ja. Aber wie du richtig sagst, die erste Zeit, wir sind jetzt an dem Punkt, wo meine Frau aufhört zu stillen. Jetzt schlägt meine große Stunde, weil jetzt bin ich der Milkshaker vom Dienst und stehe auf und hier bring den Scheiß an Start und komm dann zurück ins Bett und hier oder soll ich oder keine Ahnung. Aber es ist schwer, klar, weil du wirst ja auch immer aus dem Schlaf gerissen und am Anfang, du hoffst schon insgeheim immer, dass sich das Thema erledigt hat, bis sich mein Auge geöffnet hat. Schläft wieder, gut, komm. Aber ja, also da gibt es halt, es gibt diese Stereotypen und es gibt auch in meinen Augen, das kommt auch nicht von ungefähr, also sehr viele Frauen tun sich viel leichter mit einem richtigen Umgang mit Kindern und ich habe Freunde, die jetzt wirklich keine geborenen Väter sind, also wo ich mir jedes Mal denke, du bist da so nicht du in deiner ganzen Art und das kommt so unnatürlich für dich, die wachsen dann da rein, aber am Anfang ist es weird einfach und irgendwie komisch.
Aber siehst du lustigerweise was bei uns andersrum? Also mein Mann damals noch Freund, war der geborene Papa und hat die durch das Zimmer in der Klinik getragen und die ganze Zeit Gerhard Polt Nummern aufgeführt und ihr von der Tabelle erzählt und wo der FC Bayern steht und was wichtig ist, dass sie weiß, dass wen der FC Bayern jetzt gekauft hat. Und ich lag im Bett und habe mir nur die ganze Zeit gedacht, fuck, was haben wir gemacht? Jetzt ist da dieses Kind.
Verstehe ich.
Ich weiß, was du meinst. Also ja, ich glaube, Klischees oder Stereotype gibt es oft, weil halt natürlich das Gros so ist. Aber es gibt auch immer wieder Ausreißer in die eine
oder andere Richtung. Ja, und es geht auch einfach mal andersrum. Ich habe auch Freunde, die sind wirklich so 100% Daddies und da läuft es so natürlich, als hätte der nie was anderes gemacht. Und ich habe mich auch die ersten Wochen, also gleich am ersten Tag, als die Kinderärztin kam, um da diese ersten Untersuchungen zu machen, war es so, kann der Papa die gleich mal ausziehen? Also, what the hell? Ich bin wirklich mich umgedreht und vielleicht hinter mir irgendeine Arzthelferin oder ein Arzthelfer steht und sagt, keine Sorge, Junge, ich mach das. Aber wirklich dann so, scheiße, ja. Da wirst du so in die, halt reingeschmissen in sowas. Und mache ich nicht, also mein Vater, Gott hab ihn selig, hat immer wieder erzählt, dass er mich fallen gelassen hat beim Waschen. Ich bin ihm quasi entglitten, zurück in die Wanne. Und dann war er halt gleich, da war er halt sofort aus. Also, scheiße, ich habe es versucht, I failed. Ja. Das war mir total im Kopf, als mir die Kleine das erste Mal auf den Arm hat, nicht fallen lassen. Mhm. Mach's nicht wie dein Dad. Lass ihn nicht fallen.
Ja, Nick, du hast es vorhin schon ganz kurz schon angesprochen, so mit dem Thema Musik, das kann einen auch zerreißen oder so an seine Grenzen führen. Stichwort Überforderung. Also es gibt ja im Elternalltag durchaus Situationen, in denen man überfordert ist. Aber du hast mir im Vorgespräch ja schon erzählt, dass bei dir im Sommer 2018, also schon eine Zeit noch bevor du Papa geworden bist, irgendwann mal total die Luft raus war und du die Gitarre für 4 Monate in den Keller gesperrt hast. Kannst du uns denn nochmal erzählen, was da so der Auslöser dafür war?
Ach, so einen konkreten Auslöser gab es eigentlich nicht, sondern es ist, kennt ihr das, wenn ihr was unbedingt wollt und es einfach nicht funktioniert und sobald du, und du willst es deswegen immer noch mehr und du gehst immer mehr rein in so eine Sache und irgendwann frisst es sich auf. Und das ist eigentlich so in der Kurzform das, was passiert ist. Also wir hatten einen guten Start als Band. Es gab den Wunsch, das auch irgendwie irgendwann beruflich zu machen und da richtig, also professionell Musik zu machen. Und es ließ sich super an und das erste Album kam gut an und wir waren plötzlich irgendwie dauernd auf Tour und wurden hier gefragt und da gefragt. Und meistens die Musiker, die vielleicht zuhören und Musikerinnen werden wissen, dass es normalerweise andersrum ist, sondern du fragst immer. Und bei uns war es dann andersrum. Und dann versuchst du plötzlich mit dem Kopf durch die Wand. So, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen, wie das im Musikbusiness immer heißt. Ja, und wir brauchen jetzt eine zweite Platte und dann musst du, dann machen wir die Tour und spielen die Festivals und dann können wir hier vielleicht mal in München einen Headliner-Gig mit 700 Leuten machen und dann bist du auf einer anderen Stufe und so. Und dann kommst du an Grenzen, wo du dann mit Leuten in Kontakt kommst, die denen das nicht so wichtig ist wie dir. Also Leuten im Musikbusiness. Du sitzt quasi 3 Tage vor deinem Laptop und aktualisierst die E-Mail Liste alle 10 Sekunden, weil es muss ja jetzt was kommen. Und es kommt einfach nichts. Und es kommt über 3 Monate nichts. Und irgendwann frisst es sich auf. Und dann ein wirklich I'm not having this. einen totalen Zusammenbruch irgendwie meiner Frau erzählt, hey, irgendwie, es macht mir keinen Spaß mehr. Also, ich spiele Gitarre, um anderen Leuten zu gefallen. Mhm. Und um irgendwelchen Business-Nasen hier jetzt schönes Wetter zu machen. Und das frisst dich auf. Das hat mir den Spaß an der Musik genommen, den Spaß an in der Band sein genommen. Und dann habe ich einfach eine Vollbremsung hingelegt. Und dann war es auch mal eine Zeit lang gar nicht klar, ob wir überhaupt weitermachen. Meine Bandkollegen waren völlig vor den Kopf gestoßen, weil das ist ja, das ist so ähnlich, glaube ich, wie Leute, die Depressionen haben oder so, wo das einfach, da legt sich ein Schalter um und dann ist es halt schlecht. Ja. Mhm. Und so war es da auch. Wann es genau war, weiß ich nicht. Also ich könnt euch jetzt kein Datum nennen, aber es war ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, das ist irgendwie, was mache ich denn hier eigentlich? Ich lasse mir immer nur auf die Fresse geben für diesen ach so großen Traum und ich weiß gar nicht, ob der große Traum wirklich so toll ist, wenn er sich am Ende mal durchsetzt, weil die Leute, die ich kenne, die diesen großen Traum leben, die sind nicht so glücklich, wie sie gedacht hatten. Also das war alles so im Hinterkopf und du wirst älter und deine Prioritäten verschieben sich. Wir wollten dann Kinder irgendwann und dann denkst du da halt irgendwie drüber nach und dann kommst du an den Punkt, wo es dir keinen Spaß mehr macht und dann hörst du auf.
Ja. Hast du dir da, weil du es gerade mit Depressionen verglichen hast, hast du dir da irgendwie professionelle Hilfe geholt oder was hat dir geholfen, würdest du sagen?
Ich hatte nie professionelle Hilfe. Ich war mehrfach kurz davor. Ich habe auch mal so ein paar Vorgespräche geführt, auch mit Leuten, eigentlich das, was du nicht machen solltest, mit Leuten, die selbst mal in Therapie wegen ähnlichen Dingen waren. So, hey, bin ich da auf dem richtigen Dampfer? Ja, mir geht's so und so. Aber das hat schon geholfen. Was mir am Ende geholfen hat, war die Sicherheit von zu Hause, dass du einfach ein Setting hast. Ja, du hast deine Frau und Familie und deine Bandjungs. Und die haben sich wirklich die Hacken weggelaufen. Also die haben dann, habe ich erst später rausgefunden, gab es dann plötzlich so eine Selbsthilfegruppe auf WhatsApp hinter mir, also eine Bandgruppe, in der ich nicht Mitglied war, wo sie dann quasi diskutiert haben, wie sie mir jetzt helfen können.
Ach, krass, war
und, cool. Und standen dann eines Tages nur in Absprache mit meiner Frau plötzlich bei uns vor der Tür, so, wir gehen jetzt spazieren, wir wollen jetzt mal genau wissen, was eigentlich Sache ist. Und dann gab es mega Drama, was gar nicht eigentlich meine Art ist und alles scheiße, deine Emma und irgendwie schlecht und ich will nicht mehr und der Druck ist so groß und ich will nicht mehr angeschaut werden von allen und das ist auch sowas, dass du dann plötzlich so eine Art Bühnenangst kriegst, du willst nicht mehr auf der Bühne stehen, du willst am liebsten in der Masse verschwinden, das hatte ich auch, dass ich wollte nicht mehr.
Also so eigentlich wie so ein Burnout, oder? Im Grunde.
Ja, ich habe es nie diagnostizieren lassen und mit diesem Wort wird sehr schindludrig umgegangen, leider. Aber ich, also deswegen traue ich mir da jetzt keine Diagnose zu, aber es ging sicher in so eine Richtung, ja. Und dann ist es einfach eine Pause machen, durchschnaufen und sich darauf besinnen, was Wichtiges im Leben ist, so mein Tipp. Mhm. Und dann kommt es von alleine wieder. Wenn die Liebe zur Musik groß genug ist, dann kommt sie wieder. Wenn du dann nie wieder Gitarre spielen willst, war es nie so groß von Anfang an, ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Du hast im Vorgespräch ja auch erzählt, dass dir diese Erfahrung jetzt auch hilft, sozusagen für dein jetziges Dasein, sage ich jetzt einfach mal. Ja. So, weil es dann doch vielleicht eine Art Taktik gibt, mit Überforderungen umzugehen. Ich meine, der Elternalltag, habe ich vorher schon gesagt, birgt ja die eine oder andere Überforderung. Kannst du beschreiben, was du damit so meinst oder was du dann so machst?
Ich denke, das würde auch, also ich wäre jetzt hier der Letzte, der irgendwelchen Eltern irgendwelche Tipps geben würde, aber es ist, glaube ich, schon ein gutes Rezept, sich einen ruhigen Platz zu suchen und sich endlich mal auf das zu konzentrieren, was gut ist im Leben. Also immer wenn du, blödes Beispiel, aber wenn du jetzt quasi, weiß nicht, dein Kind ist krank und kriegst es seit Wochen irgendwie nicht so richtig auf die Beine, es ist stressig, er oder sie hat Schmerzen, ja, oder weiß ich nicht was. Das kann dich überfordern, das kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten das jetzt nur in sehr kleinem Zuhause, aber auch da ist dein Nervenkostüm wirklich dünn, ja. Warum wird es nicht besser? Wir machen doch alles. Und da hilft dir, glaube ich, einfach sich hinzustellen und zu sagen, hey, wie toll, dass wir das überhaupt haben. Mhm. Also da muss dann wirklich weit zurückgehen manchmal, aber es gibt immer eine Basis, da ist alles gut. Und die musst du finden. Das Gleiche war in der Musik. Also du musst ja einfach, hey, in erster Linie macht es mir Spaß, Songs zu schreiben und die mit anderen Leuten zu spielen. Das ist mal die Grundbasis. Und wenn, solange das noch so ist, kann ich auch Musik machen. Und diese Überforderungs, ja, das ist, du kannst im Job überfordert sein, in der Familie, in deinem Hobby, in dem, was du auch von dir selber erwartest. Das ist ja eigentlich das meiste Problem, dass du dir selber immer nicht genug bist, weil du weißt ja, dass du es noch besser kannst.
Mhm.
Und das ist bei Eltern sicher, mache ich die Erfahrung, will ich jetzt hier keine Klischees dreschen, aber mache ich bei Müttern fast öfter als bei Vätern, dass die denken, ich mache das nicht so gut, wie ich eigentlich könnte oder ich werde mir selber dann nicht genug. Das finde ich immer schade, weil blöd, also das ist natürlich mit so einem Augenzwinkern, aber das Kind lebt und es hat keinen Hunger und keinen Durst. Grundvoraussetzung erstmal, wir machen nicht alles falsch. Ja.
Ich habe jetzt, muss ich gerade daran denken, ich habe jetzt aktuell das Buch gelesen, ich weiß nicht, was ich wollen soll. Ja, und das da geht es halt auch so ein bisschen drum, irgendwie, dass wir halt, also es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen sozusagen, dass das, das Glück nicht mehr geworden ist durch den Wohlstand und so weiter und dass die Optionen sind immer mehr geworden und so und bla bla bla. Und es fällt uns halt so schwer, eben uns aufs Wesentliche zu konzentrieren und so. Und da habe ich mir auch immer gedacht, so warum, genau, dass man sich einfach halt mal nicht so, dass man sich halt nicht mal so sich seiner selbst bewusst sein kann und dem, was man halt hat, ja, und dafür dankbar sein kann, ja, das ist irgendwie so, sondern dass es irgendwie immer noch da so ein Druck halt da ist, dass immer noch mehr kommen muss oder noch was anderes oder, ja, und den macht man sich, mache ich mir selber wahrscheinlich dann, aber es ist so, ja.
Ja, es ist, glaube ich, immer eine Mischung. Also Dankbarkeit ist, glaube ich, das Allerwichtigste da dran. Das glaube ich, ist der springende Punkt. Du musst dankbar für das sein, was du jetzt schon hast. Und dann gibt es eine Mischung aus Eigendruck und Erwartungen von anderen oder wo man zumindest denkt, dass die das jetzt erwarten. Das, sowas, glaube ich, trifft Leute im Job sehr oft. Also, dass man quasi denkt, weiß ich, der Partner denkt, ich sollte eigentlich mehr Geld verdienen, irgendeinen besseren Job oder ich sollte aufsteigen irgendwie. Das, glaube ich, kommt dann noch dazu. Aber, also, dieses Leben endet ja auch irgendwann mal wieder, leider. Und da sage ich immer, mehr als ein, also wenn du jetzt so ein Workaholic bist oder sowas, mehr als einen Kranz wird dir dein Arbeitgeber nicht schicken können. Ende der Geschichte. Und wenn du dafür deine Familie vernachlässigt hast, dann ist deine Tochter nicht ganz so traurig, wie sie sein würde, wenn du dein Leben anders geführt hättest. Also es ist ganz einfache Prioritätensetzung in solchen Fällen. Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich, ich werde nicht mehr Bundeskanzler wahrscheinlich, sowas, muss ich sagen.
Sonst sprechen wir nochmal.
Genau.
Das ist uns das erste Interview.
Ja, gerne, sehr gerne.
Dieser Druck von außen, von dem du gesprochen hast, ist definitiv, das beobachten wir auch selbst und darüber haben wir auch im Podcast schon sehr, sehr oft gesprochen. Der ist auf Mütter sehr, sehr hoch, auf jeden Fall. Und damit auch einhergehend der Druck, den sie sich selbst machen. Auch Stichwort Mental Load, also sprich, dass Mütter halt einfach irgendwie nie den Kopf ausschalten können und immer die tausenden Besorgungen und Aufgaben noch im Kopf haben. Hast du denn jetzt aufgrund deiner Erfahrung, würdest du sagen, weil bei dir so diese Überforderung so schlagartig kam und dich wie so ein Baseballschläger irgendwie erwischt hat, würdest du sagen, du hast feinere Antennen für deine Frau und wie es ihr geht, wie sie sich so schlägt?
Ich hoffe es. Also meine Frau ist ein Fels. Also die Zahl, wo diese Dame in den letzten 8 Jahren umgefallen ist, die kann ich an 2 Händen abzählen, wo es jetzt mal schwer war oder so. Ansonsten die einfach Augen zu und durch, ja. Deswegen habe ich selten das Gefühl, dass meine Hilfe in dem Bereich gebraucht wird. Aber wenn, dann wäre ich, also ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt sofort hier versuche, zu Hilfe zu eilen, sobald, weil ich eben, wie du sagst, vielleicht feinere Antennen dafür habe. Ich möchte das, was mir passiert ist, wünsche ich niemandem. Mhm. Niemandem, weil das stellt dich wirklich, das stellt dein komplettes Leben in Frage und du verbringst ein halbes Jahr damit, jetzt hier zu grübeln und das halbe Jahr kriegst du nicht wieder. Und ja, da denke ich schon, ja, vielleicht kriegst du da feinere Antennen dafür. Aber nochmal, also meine Frau braucht das Gott sei Dank relativ selten. Wenn, dann wäre ich aber zur Stelle.
Wie denkst du denn, ist es bei den Kindern? Also wir haben ja vorher schon mal über das Vorleben gesprochen. Wie können wir denn unseren Kindern sozusagen ein gutes Vorbild darin sein, auf sich selbst zu achten, auf ihre Bedürfnisse zu hören?
Ja, ich denke, wie wir schon gesagt haben, also halt sei du selbst, leb ein Leben. Gib's nicht auf an dem Moment, wo du Mama bist oder Papa und sei dann nur noch 100% Mama. Bestes Beispiel, mach was aus dieser Mama-Artigkeit, ja, und mach zum Beispiel einen Podcast dazu. Das heißt, ich verbinde ja das, was ich bin, mit dem, was ich kreativ schaffen will und produziere da was Neues draus. Das zeigt ja den Kindern nur, okay, es ist nie das Ende der Fahnenstange, sondern ich kann immer aus dem einen was anderes entwickeln. Und das finde ich ist eigentlich, also immer weiterleben ist das Einzige. Ich habe immer gesagt, als meine Frau schwanger war, habe ich gerne zu Freunden gesagt, also ich werde immer darauf achten, dass wir nicht verältern. Das ist das Verb, das ich dazu benutze. Ich weiß nicht, ob es gilt, aber
das passt perfekt.
Aber ich glaube, jeder kennt in seinem Freundeskreis Leute, denen er diesen Vorwurf machen würde. Ihr seid irgendwie verältert. Für euch gibt es nur noch Kind hier, Kind da, Familie hier, Familie da. Wir haben keine Zeit oder so. Ich habe einen Freund, der hat mir mal erzählt, er hatte jetzt in den letzten 4 Wochen nicht mal Zeit, eine Glühbirne reinzuschrauben. Kein Scheiß. Das hat er ernsthaft so gesagt. Und dann dachte ich mir halt,
what?
Ja, also, weil es so stressig ist. Er ist aber der Mann. Also, wenn jetzt eine Frau frisch geboren jetzt gerade nicht wegkommt, okay, ja, weil stillen, wie du vorher, und halt volles Programm. Aber der Dude? Also, sorry, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die Tatsache, dass ihr mir gemerkt habt, zeigt ja, dass ich etwas verwundert war. Das ist so eine Aussage.
Ja, sehr schön.
Willst du mal einen Song für deine Tochter schreiben?
Es gibt schon einen.
Ah.
Es gibt auf dem Album einen Song, der heißt Endbeginn. Das passt ja ganz gut. Und der ist zumindest, als ich erfahren habe, dass meine Frau schwanger ist, da habe ich den dann geschrieben. Aber vielleicht, ich hätte total Bock, mal ein Kinderalbum zu machen oder sowas.
Bitte, unbedingt.
Das wäre richtig super. Es gibt, es gibt zwar schon echt, also inzwischen ganz okay Kindermusik, aber es gibt sie noch zu wenig. Also ich wäre Fan.
Voll.
Weißt du, das ist, ich bin ein überzeugter Kindskopf. Also ich wollte ja immer auch ein Daddy sein, wo er so, der macht jeden Scheiß mit. Ja, so einer will ich sein. Und da gehört halt auch dazu, dass ich mich nicht schämen würde, irgendwie eine total witzige Kinderplatte zu machen mit völlig crazy Alice im Wunderland-mäßigen Fantasy.
Das ist super.
Finde ich auch. Auf jeden Fall. Wir kommen alle rum.
Jawohl, sehr schön.
Ja, lieber Nick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, lieben Dank auch nochmal an den Mirko von Uncle M, hier eurem Label an dieser Stelle.
Der Mirkinger.
Der uns vernetzt hat.
Ja.
Der auch einen Podcast hat. Darauf kann man auch mal kurz hinweisen. Genau.
Auch da war ich schon zu Gast. Ich bin irgendwie auf allen Wellen.
Schön.
Aber das ist wirklich schön. Das muss ich auch mal sagen. Also ich habe jetzt echt einige Podcasts halt zur Platte gemacht oder so. Aber so ein Thema macht auch mal Spaß. Das ist einfach mal was anderes. Und man zeigt noch eine andere Seite von sich. Weil ich bin ja nicht nur der möchte gern Rockgott, sondern ich bin ja auch noch Dad.
Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn man soweit mal euch mal wieder live sehen kann, kommen die Julia und ich auf den Radler vorbei.
Jawohl.
Definitiv.
Irgendwann wird es ja wieder gehen.
Ja, dafür drücken wir die Daumen, dass das bald wieder geht.
Das stimmt.
Ja, cool. Dann sagen wir ganz lieben Dank nochmal. Alles Liebe für die Family.
Jawohl, vielen Dank.
Für die Kleine, genau.
Und ja, auch an euch da draußen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Und bis dahin, lasst uns gerne Kommentare da, Bewertungen da. Julia spielt, wie sagt man so schön, die kleinste Violine der Welt, sagt man, oder?
Ja.
Das ist nicht so lustig, weil normalerweise sage ich das immer.
Und gerne auch spenden, damit die Dame von der Öffentlichkeit genau, freuen wir uns natürlich auch riesig über Unterstützung in der Art. Und ansonsten, genau, Feedback, Kritik, Lob, alles immer her damit. Und vielen Dank, lieber Nick.
Vielen Dank.
War ein sehr schönes
Bis
Gespräch.
Bald.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Und tschüss.
3 Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am 3. Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.